ARD Sounds.
Für uns ist die Bundeswehr ein ganz wichtiger Partner und wir wissen ja, dass es immer einen größeren Bedarf gibt in Zeiten internationaler Krisen und Konflikte, der auch zur Verunsicherung führt bei Jugendlichen, dass sie darüber reden wollen.
Die Jungoffiziere führen Befehle aus und der Befehl lautet, für die Bundeswehr zu werben und das lehnen wir ab.
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man sich verteidigen sollen könnte. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch schwierig, dann Leute dazu zu drängen. Wenn jemand nicht wirklich an der Front stehen möchte, wenn jemand Angst davor hat oder sagt, ich möchte nicht als Kanonenfutter enden.
Soldaten zu Besuch im Klassenzimmer. Ein Thema, das spaltet. Brandenburg und Berlin haben jetzt offizielle Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr unterschrieben. Was heißt das konkret? Wird jetzt in Schulen für die Bundeswehr geworben? Und wie läuft so ein Schulbesuch von Soldaten ab? Klären wir alles in der heutigen Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Und wir schauen auf ein Gesetzesvorhaben, mit dem viele Hoffnungen verbunden sind. Hoffnung, dass es die extrem angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt entschärft. Die Hauptstadt soll als erstes Bundesland ein Mietenkataster bekommen. Wir analysieren, was es tun soll und ob das funktionieren kann. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitischen Redaktion. Wir fangen an mit der Bundeswehr und darüber spreche ich mit Amelie Ernst aus der Brandenburger Landespolitikredaktion. Hi.
Hallo Sabine.
Wir müssen, glaube ich, erstmal betonen, auch bisher war die Bundeswehr schon in Schulen.
Genau, also Schulen konnten sich sowieso schon immer freiwillig melden bei der Bundeswehr. 300 so etwa Schulbesuche gab es in Brandenburg 2025, vor allen Dingen eben an weiterführenden Schulen natürlich, um die geht es. Und das war auch bisher schon möglich, aber natürlich freiwillig.
Und in Berlin 166 Schulbesuche der Bundeswehr in 2025. Und für dieses Jahr haben wir jetzt noch keine Zahlen bis zum Halbjahr, aber im ersten Quartal 2026 waren es wohl 66, also sieht ein bisschen danach aus, dass es steigt. Was man da sieht, es gibt also offensichtlich eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Schulen in unserer Region und der Bundeswehr. Warum braucht es dann eigentlich überhaupt noch so eine Kooperationsvereinbarung, die in Berlin am 8. Juni unterzeichnet wurde und bei euch in Brandenburg am 15.?
Ja, der Brandenburger Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU, der will einfach eine Art Signal senden und sagen, okay, das ist jetzt wirklich offiziell. Wir wollen diese Zusammenarbeit auch als Bildungsministerium, die bleibt freiwillig, aber wir möchten eben, dass das so, er hat glaube ich gesagt, einen transparenten Rahmen bekommt, dass nicht jede Schule einzeln sich überlegt, na, ist das jetzt eine gute Idee oder nicht. Das Bildungsministerium sagt sozusagen erstmal, es ist eine gute Idee, aber es bleibt trotzdem freiwillig, sagt Hoffmann.
Keine Schule ist gezwungen, das zu nutzen und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das unterschiedlich auszugestalten. Wir haben gehört von Podiumsdiskussionen, wo sowohl Jugendoffiziere dabei sind, aber auch Vertreter von Friedensinitiativen und wie gesagt, letzten Endes ist es immer auch ein Teil der Unterrichtsgestaltung. Es muss Anknüpfung finden an die Lehrpläne und die Lehrkräfte müssen es entsprechend begleiten und müssen dann eben auch dafür sorgen, dass andere Perspektiven mit Einfluss finden.
Transparenter Rahmen, verbindlicher Rahmen, genauso wurde das hier auch in Berlin beschrieben. Bei uns die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU hat gesagt, man habe gemeinsam mit der Bundeswehr das Ziel, die politische Bildung zu stärken, junge Menschen zu unterstützen, dass die sich informiert, reflektiert und verantwortungsbewusst in die Demokratie einbringen können. Und sie hat gesagt, naja, solche Fragen bewegten halt viele Schülerinnen und Schüler, wenn es um Frieden, Sicherheit, internationale Verantwortung geht. Die Schule sei da der richtige Ort, um diese Themen aufzugreifen. Und bei uns der Brigadegeneral Horst Busch, Kommandeur des Landeskommandos Berlin, meinte, also es gehe darum, sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen an Schulen sachlich, kontrovers und im Sinne politischer Bildung zu behandeln. Und was man, glaube ich, sagen muss, Berlin und Brandenburg sind vergleichsweise spät dran, weil 11 andere Bundesländer haben schon solche Vereinbarungen.
Mhm. Und die aber unterschiedlich in Anspruch genommen werden, das haben wir auch gehört. Also manche Bundesländer oder Schulen nutzen das mehr, manche weniger. Bei manchen gibt es auch sozusagen eine Art Tradition und schon längere Kontakte. Und andere hatten dann noch nie irgendwie Kontakt und manche haben vielleicht auch einen Schwerpunkt in Sachen Politik, ne? Und dann ist man da mit dem Thema auch ein bisschen näher als bei einer, ich sag mal, Berufsschule, die so thematisch gar nichts mit dem Thema zu tun hat.
Es geht ja übrigens auch nicht nur um die Schülerinnen und Schüler, sondern auch um die Lehrkräfte. Also da geht es auch um Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bei der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften. Also dass man die im Vorbereitungsdienst bei den Lehrkräften einbindet oder auch Fortbildungsangebote in der Zusammenarbeit mit dem Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung. Und wenn wir eben gehört haben, die Schülerinnen und Schüler, um auf die zurückzukommen, die sollen sich ein eigenes fundiertes Urteil bilden, die sollen sich informiert, reflektiert, in die Demokratie einbringt, dann hört man schon, das geht nicht in der Grundschule los.
Nee, aber das geht natürlich ganz besonders, wenn man so in dem Alter ist. Habe ich auch gemerkt an der Schule hier am Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam, war ich die Woche bei so einer Unterrichtsstunde dabei. Dass natürlich, wenn man 16 ist oder 15, 16, 17 und auch zum Beispiel die Jugendlichen, die Jungs quasi demnächst dann so einen Brief bekommen irgendwann mit 18, ne, wo sie ausfüllen müssen, okay, können sie sich das vorstellen, da in irgendeiner Form zur Bundeswehr zu gehen freiwillig, dann wird das natürlich relevanter als jetzt in der Grundschule so ein Thema, ne? Und deswegen werden diese Seminare oder Diskussionsveranstaltungen, Vorträge, die die Bundeswehr dann da anbietet, auch genau in diesem Alter vor allen Dingen angeboten, weil da auch die Fragen zum Beispiel zum Thema Wehrpflicht einfach sehr, sehr groß sind.
Wenn wir mal kurz auf die Leute gucken, die den Schülerinnen und Schülern dann gegenüberstehen, wer sind diese Soldaten, die an die Schulen gehen?
Ja, das sind natürlich ganz besonders geschulte Jugendoffiziere in dem Fall, so nennen sie sich. Vier gibt es in Brandenburg, einer davon ist Alexander Schäbler. Den habe ich hier begleitet bei einer Unterrichtsstunde, eben genau so einer Unterrichtsstunde, wie sie öfter vorkommt am Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam. Da gibt es auch einen Politikschwerpunkt, also da gibt es schon länger Kontakte und die Jugendoffiziere wissen eben auch, was interessiert die Jugendlichen, wie antworten sie auf welche Fragen, zum Beispiel auch beim Thema Wehrpflicht.
Fangfrage, wer muss diese Briefe beantworten oder diesen QR-Code-Klicktest? Männliche Staatsbürger. Weibliche nicht. Jungs oder Männer, macht's, wenn es soweit ist. Ne? Spart euch dieses Bußgeldverfahren, klickt einfach durch, klickt, was ihr möchtet, klickt wahrheitsgemäß im besten Fall, schaut, was kommt.
Das sind natürlich so Fragen, die immer wieder kommen. Ne? Wehrpflicht, Sicherheit, wie ist es im Ausland zu sein für die Bundeswehr? Und über all das informiert eben auch der Jugendoffizier vor so einer Klasse.
In Berlin gibt es übrigens zwei, du hast gesagt, in Brandenburg sind es vier und vielleicht noch mal ein bisschen historischer Hintergrund. Seit 1958 gibt es solche Jugendoffizierinnen und Jugendoffiziere, die halt bundesweit an Schulen unterwegs sind, aber auch an Hochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen und da halt informieren. Nun muss man ganz klar sagen, diese Schulbesuche sind an Voraussetzungen geknüpft. Also die Soldaten können da nicht einfach reinmarschieren.
Ganz genau, also es ist weiter freiwillig, das ist ganz wichtig und diese Veranstaltung sollen neutral informieren. Das ist sicherlich eine Gratwanderung, aber Sebastian Noting, das ist der Fachbereichsleiter Ost bei der Bundeswehr, der ist also zuständig auch für diese Schulbesuche, hat das nochmal ganz besonders betont.
Wir unterliegen aber auch dem Beutelsbacher Konsens, das heißt keine Überwältigung mit Meinungen, die man selber vielleicht hat, auch nicht, sag ich mal, das Vertreten, sag ich mal, nur in einer reinen Bundeswehrperspektive, sondern was kontrovers diskutiert wird in der Gesellschaft, muss auch kontrovers dargestellt werden.
Das ist eben ganz wichtig und auch nicht eine Werbung für die Bundeswehr, dass man sagt, okay, ihr müsst hier unterschreiben, dann schreiben wir euch an, dann kommt ihr demnächst in 1, 2, 3 Jahren zu uns. Das ist auch nicht erlaubt.
Die Kritiker überzeugt es ja nicht. Als in Berlin diese Bundeswehr-Kooperation unterzeichnet wurde, da gab es eine kleine Protestdemo vor der Tür vom Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen. Da waren ein paar Dutzend Menschen da. Und mit dabei war ein Mann, den wir im Intro eben schon gehört haben, nämlich der Chef der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft Berlin, Gökhan Akgün.
Die jungen Offiziere führen Befehle aus und der Befehl lautet, für die Bundeswehr zu werben und das lehnen wir ab.
Also er sagt ganz klar, wir fürchten, glauben, dass da Werbung stattfindet. Da hat sich in Berlin auch einer zu geäußert, dieser beiden Jungoffiziere, der heißt Mike Siebert, ist Hauptmann und der hat ganz klar gesagt, ich werbe hier nicht.
Unsere Aufgabe ist es wirklich, sachlich Fakten mit an die Hand zu geben für die Meinungsbildung der Schülerinnen und Schüler. Ich würde meinen Auftrag nicht richtig machen, wenn ich dort versuchen würde, für die Bundeswehr zu werben. Ganz im Gegenteil, ich zeige auch Bilder von einem Sarg mit Deutschlandfahne und Stahl drauf und sage, das ist das scharfe Ende, was uns im schlimmsten Fall blühen kann. Und das kann doch niemand wollen.
Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch hat auch noch mal sehr klar gesagt, diese Schulbesuche dienen nicht der Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr. Das stehe auch explizit in der Vereinbarung. Ich nehme an, in Brandenburg ist genauso.
Genau so ist es. Und das hat auch der Jugendoffizier, den ich ja begleitet habe, so betont. Und auch der hat solche Bilder gezeigt, ja, in seiner PowerPoint-Präsentation von einem Sarg oder auch von Dingen, die er war im Sanitätsbereich unterwegs, die er auch sozusagen an schlimmen Dingen erlebt hat, dort im Feldkrankenhaus.
Und du hast ihn eben schon mal erwähnt, Major Sebastian Noting vom Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr. Und der hat gesagt, dieses Verbot direkter Werbung, das gehe so weit, dass wenn die Offiziere Fragen bekommen von Schülern nach Karrieren in der Bundeswehr, dann dürfen die gar nicht beantworten, sondern müssen auf das Karrierecenter verweisen. Hm. Die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft hier in Berlin sagt dazu, ja, aber selbst wenn, die sagt, mit diesen Vereinbarungen werde der Einfluss der Bundeswehr auf die schulische Bildung, und ich zitiere mal, systematisch ausgebaut und institutionell verankert. Und sie betonen, das widerspreche auch dem Auftrag zur Friedenserziehung im Berliner Schulgesetz. Die GEW sagt hier, politische Bildung gehöre in die Hände ausgebildeter Lehrkräfte. Die Bildungssenatorin sieht es anders.
Ich glaube tatsächlich, dass zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, die Debatten, die wir gerade hören, warum ist denn der Sonderhaushalt so groß? Warum sind die Militärausgaben so gestiegen, dass das etwas ist, was unsere Lehrerinnen und Lehrer gar nicht leisten können, weil es gar nicht zu einem Fach oder zur Ausbildung dazugehört, wo aber, glaube ich, die Bundeswehr mit Sachargumenten das darlegen kann.
Ja, ist schwierig, ne? Also ich kann beides irgendwie verstehen. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass hier bei dem Unterricht da eine Meinung komplett, ne, also so überwältigend nach dem Motto, Bundeswehr ist super und kommt zu uns, so war es auch nicht. Aber natürlich die reine Tatsache, dass das Thema ist und dass die Arbeit auch vorgestellt wird, das machen ja andere Branchen auch nicht sozusagen an der Schule. Natürlich ist es eine besondere Branche sozusagen, aber es war jetzt weder eine komplette Werbeveranstaltung, hatte ich den Eindruck, noch so, dass man sagt, es war jetzt, ne, also auch dieses Informieren ist natürlich auf eine gewisse Weise eine Art von Werbung, wenn man so will.
Kritische Reaktionen von der Gewerkschaft GEW haben wir jetzt schon angesprochen. In Berlin gab es auch aus der Politik kritische Reaktionen, also zum Beispiel von der Linksfraktion und vom BSW. Die sagen, diese Kooperation verletzt ihrer Ansicht nach den von dir erwähnten Beutelsbacher Konsens. Also was darf man mit Schülern machen bei der Information und was nicht. BSW-Chef Alexander King meinte, er hält diese Kooperation für einen Skandal, weil er hat gesagt, unter den aktuellen Bedingungen, wie die Weltlage ist, dann kann Soldat sein bedeuten, in den Krieg zu ziehen, zu sterben, zu töten. Und er sagt, unter diesen Umständen jetzt jungen Leuten eine berufliche Laufbahn bei der Bundeswehr nahezulegen, findet er grob fahrlässig und eigentlich unverantwortlich. Bei der Linken hat Franziska Brichzi gefordert, diese Kooperationsvereinbarung, die müsse sofort zurückgenommen werden. Was gab es bei euch in Brandenburg für Reaktionen?
Auch sowohl das eine wie auch das andere, also gerade vom BSW, da ist man sehr, 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 sehr kritisch. Und ich habe natürlich auch mal die Schülerinnen und Schüler gefragt, wie sie das denn fanden. Wurden sie da jetzt sozusagen geworben oder nicht? Die fanden es aber tendenziell eher positiv, dass die Bundeswehr da war.
Ja, ich fand auch toll, dass er es aus verschiedenen Perspektiven gemacht hat, also vor allem aus seiner eigenen, und eben alle Aspekte abgeleuchtet hat und nicht nur positiv oder negativ über das Militär gesprochen hat und auch über den Wehrdienst.
Also ich fand es sehr interessant. Also ich hatte auch nicht gedacht, dass er das so vorstellt, also ein bisschen auch seinen Lebensweg. Und ich fand es auch sehr gut, dass er so diese negativen Seiten auch aufgezeigt hat. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen länger vielleicht auch Fragen gehabt, beziehungsweise so ein bisschen, so eine Diskussion fände ich noch interessant, aber dafür reicht halt meistens einfach die Zeit nicht.
Also es wird natürlich in den Unterricht eingebettet, das muss man auch sagen. Es wird nicht einfach so, okay, die Bundeswehr kommt dann und erzählt stundenlang was, sondern das wird dann auch noch einsortiert sozusagen von den Lehrkräften.
Genau, das ist auch, steht in der Vereinbarung drin. Also es muss eine inhaltliche Anknüpfung geben an die Rahmenlehrpläne, an jetzt schulinternen Lehrplan oder halt auch in irgendwie das, was gerade aktuell im Unterricht behandelt wird. Nun hast du schon einiges erzählt von dem Termin an der Schule, wo du auch warst. In dem Fall war nur die Bundeswehr da, richtig? Weil die Gewerkschaft GEW in Brandenburg, die fordert ja, also wenn es solche Einladungen der Bundeswehr gibt, dann müssten aber auch unterschiedliche Gäste eine Rolle spielen, also auch andere Meinungen.
Mhm, genau, und das hat die Bundeswehr auch gesagt, das gibt es auch ab und an, aber das scheint wirklich die geringere Zahl zu sein, dass auch Friedensinitiativen etc. dann mit auf dem Podium sitzen, das gibt es auch, ist aber auch ein bisschen dann wiederum den Schulen überlassen, wie sie es machen, ne? Ob sie einfach nur in Anführungszeichen Bundeswehr einladen oder ob sie das vielleicht an einem anderen Tag noch mit wem anders spiegeln, all das. Das ist nicht klar geregelt. Diese Kooperation, das kann man ja sagen, gibt es nur, was diesen politischen Bereich betrifft, mit der Bundeswehr.
Und zumindest unsere Berliner Bildungssenatorin hat gesagt, das Interesse der Schulen sei in den letzten Jahren gestiegen. Die Jugendoffiziere, hat sie gemeint, kommen gar nicht hinterher. Ich würde jetzt denken, 166 Termine für zwei Leute 2025 müsste man eigentlich hinkriegen. Mal gucken, wie es in diesem Jahr wird. Amelie, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
In unserem Berliner Podcast-Studio ist jetzt Thorsten Gabriel bei mir, unser Experte für alles, was mit Wohnen und Mieten zu tun hat. Hallo Thorsten.
Hallo Sabine.
Wir sprechen über das Mietenkataster, das die schwarz-rote Regierung plant. Und ich habe es am Anfang des Podcasts schon gesagt, die Hoffnung ist, dass sich damit die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt vielleicht ein bisschen verbessert, dass die entschärft werden kann. Zeichne doch erstmal für uns ein Bild der Lage.
Die Lage ist so, dass wir ja sehr unterschiedliche Zahlen immer wieder geliefert bekommen. Da haben wir auf der einen Seite den Berliner Mietspiegel, der gerade wieder aktualisiert wurde und uns sagt, naja, die Durchschnittsmiete in Berlin, die liegt bei 7,70 Euro ungefähr.
Ist ja gar nicht so schlimm, ne?
Ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn man dann aber die großen Immobilienportale aufklappt, dann denkt man, hoppla, was ist denn da los? Da werden ja dann teilweise auch Wohnungsmieten bis zu 20 Euro aufgerufen. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass man sagen kann, ja, wer schon länger in Berlin lebt und nicht die Not hat, umzuziehen, der lebt ziemlich gut und mutmaßlich auch günstig. Aber wehe dem, der irgendwie eine neue Wohnung sucht, da kann es dann, ich sag mal, ohne Beziehungen, die man vielleicht hat und jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, dann schon schnell teuer werden.
Es gibt definitiv Auswüchse.
Ja, Auswüchse auch insoweit, als dass man ganz klar sagen muss, diese hohen Preise haben nicht nur damit zu tun, dass dort viel neu gebaut wurde, was immer ein bisschen teurer ist auch auf dem Wohnungsmarkt, sondern das hat auch damit zu tun, dass in vielen Fällen die Mietpreisbremse, die es gibt und die eben besagt, eine Wohnung darf, wenn es nicht Ausnahmetatbestände gibt, wiedervermietet werden zum Mietspiegelwert plus 10%, dass die doch ziemlich häufig auch missachtet wird.
Nun gibt es ja seit dem vergangenen Jahr eine Mietpreisprüfstelle des Senats und die hat innerhalb von einem Jahr rund 200 Fälle mit Verdacht auf Mietwucher registriert. Das heißt, das ist dann der Fall, wenn die Miete 50% oder mehr oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.
Genau, und das ist dann vor allen Dingen auch strafrechtlich relevant. Also überhöhte Mieten, da spricht man davon, wenn die so 20% und mehr drüber liegt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn das nachgewiesen wird. Aber bei 50% reden wir schon über etwas, was strafrechtlich Konsequenzen haben kann. Ist in der Verfolgung etwas kompliziert. Da arbeitet auch die Bundesregierung im Moment dran, noch, ob man da möglicherweise Änderungen herbeiführt, weil im Moment im Grunde den Vermietern, die solche Wuchermieten nehmen, nachweisen muss, dass sie von einer Notlage Kenntnis haben, die ausgenutzt wurde auf der Mieterseite. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber trotz allem, das hat eine Fallhöhe.
Nun kamen diese Fälle, die Mietpreisprüfstelle des Senats da gefunden hat, ja auch nicht überraschend. Also die Erkenntnis war ja da, dass es da ein Problem gibt. Ich meine, es gab ja vorher schon andere Meldeportale. Die Linke hatte da ja zum Beispiel eins eingeführt, was auch sehr erfolgreich war, wo der Senat ja, glaube ich, dann auch ein bisschen darauf reagiert hat mit seiner eigenen Initiative, oder?
Genau, also im Grunde muss man sagen, auf der einen Seite gab es andere, die schon vorher da waren, also sowohl Parteien als auch im privatwirtschaftlichen Bereich, also Legal-Tech-Unternehmen, die es ja in ganz vielen Sparten heutzutage gibt, die sagen, hier, gib uns dein Problem, wir klären das sofort gerichtlich. Das gibt es halt auch für Mietfragen. Also der Druck war da und es kommt auch dazu, das muss man auch sagen, dass im Grunde, ich glaube, alle Abgeordneten, egal welcher Partei, in ihren Wahlkreisen erleben, dass Leute zu ihnen kommen, die ihnen sagen, ich habe hier ein Problem mit meiner Miete.
Also haben wir festgestellt, die Lage ist nicht schön. Es gibt schon Instrumente wie die Mietpreisprüfstelle, Mietpreisbremse und solche Sachen. Jetzt soll eben noch ein Mietenkataster dazukommen. Was genau ist das? Warum wird das gebraucht?
Also die Idee gibt es schon länger. Das hatte sich sogar mal die rot-grün-rote Regierung, die wir davor hatten, ins Hausaufgabenheftchen geschrieben.
Nur nicht abgearbeitet.
Genau, nicht abgearbeitet. Nun muss man sagen, ja, da kam auch noch eine Wiederholungswahl dazwischen. Deswegen sind sie nicht so weit gekommen. Aber trotz allem, sie wollten damit eigentlich weiter sein. Später dann hat das auch seinen Weg in CDU-Wahlprogramme gefunden. Es geht schlichtweg darum, eine vollständige Übersicht über den Berliner Mietwohnungsmarkt zu haben. Also eine Datenbank anzulegen, in der man wirklich mal einen Überblick hat, der nicht nur so stichprobenartig ist wie beim Mietspiegel, der auch enorm viele Daten sammelt. Das sind 17.000 Datensätze beim Mietspiegel, also das ist auch schon sehr fundiert.
17.000 hast du jetzt gesagt. Über wie viele Mietwohnungen reden wir denn eigentlich in Berlin?
Mehr als 1,5 Millionen Mietwohnungen gibt es. Das ist immer die Frage, rechnet man die ganzen Sozialwohnungen mit rein? So viele sind es ja auch nicht mehr, aber also zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Mietwohnungen.
Das heißt, das Ganze soll jetzt in eine riesige Datenbank rein?
Ja, genau. Das soll erfasst werden mit einer Menge Daten. Es geht nicht nur um einen Mietenkataster, sondern um einen Wohnungs- und Mietenkataster. Das heißt, da kommen Informationen zur Wohnung, zum Vermieter rein, aber eben auch dann konkret zur Miete.
Ich habe hier mir mal extra ausgedruckt die Liste. Also Adresse der Wohnung, Wohnlage, Etage, Größe, Anzahl der Zimmer, Ausstattung, Zahl der Haushaltsangehörigen, was ist mit WBS, Wohnberechtigungsschein, Höhe der vereinbarten Netto-Kaltmiete, Zusammensetzung der Nebenkosten und so weiter. Das sind eine Menge Angaben.
Ja, in der Tat. Das sind Millionen Daten in Summe, die da verlangt werden, von denen die Koalition aber sagt, doch, die brauchen wir, um auf der einen Seite so etwas wie Mietwucher verfolgen zu können, aber zum Beispiel auch das Zweckentfremdungsverbot auf Einhaltung zu prüfen. Also da geht es ja auch zum Teil mitunter um, wo stehen Wohnungen unerlaubt leer. Auch das würde dann ja auffallen, wenn auf einmal dort entsprechende Meldungen gemacht werden.
Nun sollen die Vermieter ein Jahr lang Zeit bekommen, diese verlangten Daten auch ins digitale Register einzutragen. Was passiert, wenn die das nicht tun oder wenn sie falsche Angaben machen?
Da sieht das Gesetz empfindliche Strafen vor. Also wenn das zu spät kommt oder es werden einmalig falsche Angaben gemacht, dann steht da Bußgelder von bis zu 10.000 Euro drin. Aber bei wiederholten Verstößen sieht das Gesetz auch durchaus Bußgelder bis 100.000 Euro vor. Also das kann schnell teuer werden.
So, und dann sind irgendwann all diese vielen, vielen Millionen Daten erfasst. Und was passiert dann? Dann wird ausgewertet?
Dann wird ausgewertet mit KI, sagt der Wohnsenator. Das heißt, da wird dann eben geschaut, gibt es Auffälligkeiten, denen man nachgehen müsste? Also ganz klar etwa zum Beispiel Mieten, die überhöht sind oder so. Dann würde entsprechend Meldung gemacht werden, auch an die Ordnungsbehörden, an die Strafverfolgungsbehörden, je nachdem, was man dort für Verdachtsmomente oder Anhaltspunkte dann entdeckt oder eben auch anderes. Also man versucht das auszuwerten und dann zu schauen, was daraus folgt.
Gibt es eigentlich Schätzungen, wie viele bisher nicht bekannte Fälle man da vielleicht finden könnte?
Schätzungen nicht, aber wenn man jetzt so dem folgt, was diese Meldeportale zutage gefördert haben, auch dem, was von eben diesen privaten Unternehmen, die da das Recht der Mieterinnen und Mieter einklagen, wenn man denen folgt, dann ist es so, dass die Zahl ziemlich hoch ist, aber auch immer klargestellt, also wir reden hier nicht darüber, dass wir es nur mit, ich sag mal ganz böse formuliert, nur mit korrupten Vermietern zu tun haben, die irgendwie alle abzocken wollen. Ich glaube, ich verstehe, dass dieser Eindruck mitunter entstehen kann, aber darum geht es nicht. Es ist auch mal wieder zu hören, viele wissen auch mitunter gar nicht, wenn sie eine einzelne oder ein, zwei, drei Wohnungen haben, wie die Gesetzeslage ist, was sie machen dürfen oder nicht, oder denken, sie dürften das tun. Also das spielt da sicherlich auch mit rein. Aber es gibt natürlich auch diese ganzen Phänomene, über die wir in letzter Zeit viel erzählt und berichtet haben. Möbliertes Wohnen, also die bösartige Variante davon, da steht irgendwie ein Regal in der Wohnung und dann wird gesagt, ich nehme Möblierungsaufschlag. Mhm. Solche Sachen können dann auch identifiziert werden. Oder eben auch, was sehr immer wieder jetzt in Mode kommt, Wohnen auf Zeit, wo Vermieter quasi die Wohnung nur befristet zur Verfügung stellen und dann glauben, die Mietpreisbremse würde nicht gelten. Das ist eben nicht so, sondern das ist nur, wenn der Mieter ausdrücklich nur einen befristeten Vertrag will, dann gilt diese Mietpreisbremse nicht. Also da gibt es viele Fallstricke und man hofft eben, dass man diese dann identifizieren kann.
Lass uns mal auf die Reaktionen gucken auf diese Pläne von CDU und SPD. Ich fange mal an mit der Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, Wiebke Werner heißt die und kommt jetzt nicht überraschend. Die findet es gut, hat gesagt, ein entscheidender Schritt für mehr Transparenz auf dem Berliner Wohnungsmarkt und für die bessere Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Gesetzesverstößen. Also die happy, aber nicht alle.
Die ist happy, das, wie du gesagt hast, wenig überraschend. Wenn man auch auf der parlamentarischen Bühne guckt, dann ist es auch so, dass das durchaus auch im Sinne von Grünen und Linken ist, was da jetzt geplant ist. Die Grünen hätten sich das gerne noch einen Schritt weiter gewünscht. Die haben zum Beispiel auch gesagt, also es werden gar keine Fragen zum Eigentümer der Wohnung gestellt. Also wer Mietpartei, Vertragsparteien sind, okay, das ist halt der Vermieter, aber das muss ja nicht zwingend der Eigentümer der Wohnung sein.
Hm. Also da will man auch nochmal mehr Transparenz haben. Wem gehören eigentlich?
Genau. Mehr geht immer, kann man jetzt mal sagen. Wo es natürlich erheblichen Gegenwind gibt, ist auf der Seite der Vermieter, also der Verband Haus und Grund, der in Berlin fast 10.000 Hauseigentümer und Verwalter vertritt. Die sind ziemlich angefressen. Ich habe mit Carsten Brückner gesprochen, mit dem Vorsitzenden. Der ist schon seit längerem, muss man sagen, auf die Berliner Politik, was die Wohnungspolitik angeht, nicht so gut zu sprechen, weil er immer das Gefühl hat, das, was ich vorhin ansprach, hier werden irgendwie alle kriminalisiert, der öffentliche Eindruck, der entsteht, dass alle Mieten überhöht sind. Verstehe das in Teilen, wenn man die Berichterstattung sieht, aber ich muss auch sagen, natürlich wird auch immer wieder klargemacht, auch gerade wenn eben ein Mietspiegel erscheint mit den niedrigen Mieten, dass das immer ein Ausschnitt des Marktes ist.
Also klar, hier sind nicht nur Miethaie unterwegs, aber ich glaube, man kann schon festhalten, der politische Ton hat sich auch in letzter Zeit ein bisschen verschärft. Also hier der regierende Bürgermeister Kai Wegner, seines Zeichens CDU. Ja, wir haben die Mietpreisbremse und andere Instrumente und Recht und Gesetz gelten auch für die Immobilienbranche.
Ja, Das hat er mir in einem Interview kürzlich erst wieder erzählt. Dann hat er sogar vor den eigenen Parteifreunden auf dem Parteitag. Sabine, du wirst dich erinnern, wir saßen beide beim Nominierungsparteitag, als er Spitzenkandidat wurde. Auch denen hat er es nochmal gesagt. Und das auch eben in dem Wissen, dass vor ihm da nicht nur Leute sitzen, die das jetzt besonders gerne hören. Denn wir wissen auch in der CDU, gibt es Leute, die dem Ansinnen durchaus kritisch gegenüberstehen, weil sie genau eben die Brille von Carsten Brückner aufhaben, die sagen, warum wird hier ein Berufsstand kriminalisiert? Aber irgendwie hat sich dann doch durchgesetzt zu sagen, ja, lasst uns über die schwarzen Schafe reden, das, was früher nicht der Fall war. Und das ist eben auch bei Kai Wegner, bei der CDU mittlerweile sehr deutlich, dass man sieht, da muss was geschehen. Also ja, wir brauchen auch Neubau für einen entspannteren Wohnungsmarkt, aber es muss was für den Bestand getan werden.
Und Carsten Brückner, der Vorsitzende vom Vermieterverband Haus und Grund, der sagt ja, dass er diesen Gesetzentwurf tatsächlich für rechtswidrig hält und er darauf setzt, dass, wenn das Gesetz dann mal in Kraft ist, dass das auch einfach gerichtlich überprüft wird. Hat die Koalition da Sorgen?
Nee, Sorgen nicht. Also ich habe dazu mit Sebastian Schlüsselburg von der SPD gesprochen, der, ich sag mal, so ein bisschen stolz wie Bolle ist, dass er das Gesetz auch maßgeblich mitgeschrieben hat. Das merkt man ihm sehr deutlich an. Als er im Hauptausschuss auch selber dieses Gesetz vorstellt, hat er ziemlich lang geredet. Und
Ex-Linker sagte, übrigens, ne?
Ja, also. Genau. Und sagt dann hinterher, also wenn Sie jetzt noch Fragen haben, kann ich Ihnen die gerne beantworten. Und der Vorsitzende des Hauptausschusses sagte dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da jetzt noch Fragen gibt. Das war sehr schön anzusehen. Trotz allem, also das ist mit sehr viel Liebe zum Detail ausgearbeitet worden, muss man sagen. Und da ist genau auch darauf auf ein paar Kritikpunkte eingegangen worden. Also zum Beispiel ist im Gesetz ausdrücklich festgehalten, dass sich diejenigen, die da Angaben machen müssen, also die Vermieter, diese Auskunft auch verweigern dürfen, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich selber strafrechtlich belasten würden. Also
genau, das ist so ein Punkt, den Brückner auch angesprochen hat. Der hat ja gemeint, also das Gesetz sei seiner Meinung nach auch untauglich, dieses Ziel, was es erreichen soll, zu erreichen, weil er eben sagt, naja, eigentlich sei doch jede Auskunft für ein strafrechtliches Verfahren relevant. Und also sein Fazit war, das bedeutet auch, dass ich jede Information dazu verweigern darf. Also das heißt, droht jetzt so eine flächendeckende Auskunftsverweigerung der Vermieter?
Also das hatte ich auch so ein bisschen so verstanden, dass ich mir vorgestellt habe, wenn Haus und Grund jetzt seinen Mitgliedern empfiehlt, verweigert mal einfach die Auskunft. Da sagt aber auch Sebastian Schlüsselburg, das gibt das Gesetz nicht her. Also zum Bereich der Wohnung selbst gibt es keine Auskunftsverweigerungsmöglichkeit, weil das sind keine personensensiblen Daten, nichts, womit man sich belasten könnte, wenn ich jetzt angeben soll, wie viel Zimmer die Wohnung hat oder wie groß die Wohnung ist. Und das betrifft dann eben wirklich nur den Bereich im Grunde der Miete letztendlich und dem, was da erhoben wird, dass dadurch durch eine flächendeckende Auskunftsverweigerung quasi die Behörde auch ein bisschen lahmgelegt werden könnte, weil sie dann allen Fällen nachgehen muss. Das wird auf der Seite so nicht gesehen.
Aber grundsätzlich wäre es schon so, wenn der Vermieter nicht sagt, was er eigentlich an Miete nimmt, könnten die Behörden auch bei den Mietern nachfragen.
Genau, also das ist auf jeden Fall auch so vorgesehen, dass gesagt wird, also wenn die Auskunft verweigert wird, dann wird das natürlich nicht unbedingt einfach so akzeptiert, sondern dann ist das auch die Aufforderung an die Behörden, Nachforschungen anzustellen und zu klären, mal nachzufragen, warum denn die Auskunft verweigert wird. Und dann kann man sich natürlich notfalls auch von denjenigen, die in der Wohnung wohnen, mal sagen lassen, sag mal, was zahlt ihr denn da eigentlich an Miete?
Ich hätte es ja irgendwie auch total cool gefunden, wenn ich als Mieterin oder Mieter in dieses Kataster reingucken könnte, aber das ist nicht geplant.
Nee, aber auch das ist nicht geplant, um das Ganze rechtssicher zu machen, weil natürlich, ja, es geht um sensible Daten. Eine Wohnung ist so ziemlich das Persönlichste, was man, was Menschen haben können, die Wohnung, in der sie wohnen. Deswegen soll es nur jährliche Berichte ans Abgeordnetenhaus geben, die dann auch über bestimmte Auffälligkeiten berichten. Ansonsten soll es aber vor allen Dingen den zuständigen Behörden als Aufklärungsinstrument dienen und darüber hinaus aber nicht öffentlich zugänglich sein.
Wir sind jetzt wirklich schon ganz, ganz kurz vor Ende der Legislaturperiode. Am 20. September ist Wahl. Wie weit ist denn dieses Mietenkataster jetzt überhaupt im parlamentarischen Verfahren? Also geht der Gesetzentwurf sicher noch vor der Wahl durch?
Ja, also der ist direkt aus den Regierungsfraktionen eingebracht worden, noch als Änderung des bestehenden Wohnraumsicherungsgesetzes, was geändert werden soll. Das ist mittlerweile jetzt dann auch beschlossen, aber weil das eben aus der Mitte des Parlaments kam und nicht, wie es sonst bei Gesetzen üblich ist, dass sie vom Senat ins Parlament hineingereicht werden, braucht es dann noch eine dritte Lesung. Trotz allem, die letzte Sitzung vor der Sommerpause in 14 Tagen, da soll es beschlossen werden. Dann wird sicherlich den Weg gehen, dass auch noch irgendwo jemand kommt und gerichtlich dagegen vorgeht. Aber trotz allem ist es dann erstmal beschlossen, ja.
Und wir haben es erwähnt, also Vermieter sollen jahrelang Zeit haben, die Daten einzutragen. Wenn das jetzt nicht gerichtlich gekippt wird, ab wann soll es ein funktionsfähiges, funktionierendes Mietenkataster geben?
Naja, diese Datenbank muss jetzt erstmal eingerichtet werden und dann tickt die Uhr. Sind wir mal optimistisch, dass das dann möglicherweise in einem Jahr plus X am Start ist?
Und also Anfang 28 vielleicht?
Ja.
Berlin könnte bald das erste Bundesland sein, das ein digitales Wohnungs- und Mietenkataster hat. Danke, Thorsten Gabriel, dass wir darüber sprechen konnten und du sozusagen alle Fragen beantwortet hast.
Sehr gern.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's noch einen Podcast-Tipp von mir, Kalk und Welk. Die beiden Olivers, Kalkofe und Welke, amüsieren sich jede Woche über das aktuelle Geschehen aus Fernsehen, Politik, Kultur und Gesellschaft. Fußball-WM, genauso wie Donald Trumps neueste Eskapaden. Und ein paar Lieblingsthemen der beiden Hosts aus den 70er, 80er und 90er Jahren sind auch gerne dabei. Kalk und Welk gibt's in der ARD Sounds App, genau wie uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage Danke fürs Zuhören.